Ja.
Die Gespräche, die ich mit Bonaiuti geführt hatte oder muss sagen, führen durfte oder die Gnade hatte, führen zu dürfen, sind mir ihrem sachlichen, ihrem tatbeständlichen Inhalt nicht in Erinnerung geblieben. Wie mir jeweils die Tatbestände nicht in Erinnerung bleiben, es bleibt mir, ich habe das schon mehrmals gesagt, nur das geistige Substrat. Immerhin ein Gespräch ist mir in Erinnerung geblieben. Wir sprachen über das Wort und die Bedeutung des Wortes und vielleicht auch über die Heiligkeit des Wortes. Und da sagte mir Bonaiuti, machte mich darauf aufmerksam, dass das Wort das schönste Symbol sei, das Gott dem Menschen gegeben habe. Und frug mich, ob ich wisse, was das heißt, das Symbol. Das wusste ich natürlich nicht. Und dann hat er mir erklärt, dass bei den alten Griechen die Übung bestand, dass ein Mensch, der einem anderen Menschen eine Botschaft zukommen lassen wollte, eine wichtige Botschaft, zwei Boten an ihn absandte. Einen Vorboten, der den eigentlichen Boten anzumelden hatte und dann den eigentlichen Boten, den eigentlichen Überbringer des wesentlichen Wortes. Und diesem ersten Boten gab der Absender mit die eine Hälfte eines gebrochenen, eines zerbrochenen Hühnerbeins. Und diese eine Hälfte gab der Vorbote dem Empfänger und der Hauptbote kam mit der zweiten Hälfte des Hühnerbeins und wies sich mit dieser zweiten Hälfte aus als der wahre Bote. Denn es ist ganz unmöglich, ein Hühnerbein zu fälschen. Dieser Bruch ist nicht nachahmbar. Ich habe übrigens viel später erfahren, dass die Chinesen die gleiche Sitte hatten. Nur haben die Chinesen nicht Hühnerbeine verwendet, sondern kunstvoll ineinandergreifende Bronzeplättchen. Das nur nebenbei. Und Bonaiuti hat mir dann erklärt und gesagt, diese Hühnerknochen hatten einen Namen. Und der Name war Symbolon. Symbolon, das Zeichen, Symbolon. Das Zeichen eigentlich der Verlässlichkeit, das Zeichen des Überbringens des wahren Wortes. Und so hat Gott, sagte Bonaiuti, dem Menschen als Kommunikationsmittel und nur dem Menschen das Wort gegeben und der Mensch heute, das ist jetzt mein Ausspruch, nicht von Bonaiuti, heute, wenn man mich fragen würde, was die Krankheit der heutigen Menschheit ist, würde ich sagen, die heutige Menschheit schändet das Wort. Sie gebraucht es nicht, sie missbraucht es. Die Krankheit der Menschheit heute ist die Lüge. Die Stupidität und die Lüge. Die stupide Lüge und die lügenhafte Stupidität.
Es hat noch einen tiefen Sinn darin, denn das Symbolein,
ja,
kommt hier vom Symbolein, zusammenwerfen, zusammenfügen.
Ach, das wusste ich wieder nicht. Ja. Sie sind Gräzist, ich bin kein Gräzist.
Nein, aber es sagt etwas. Wir sind nicht mehr in der Lage, die Dinge zusammenzufügen.
Zusammenzufügen, ja.
Wir bringen sie nicht mehr zusammen.
Ja, wir bringen sie nicht mehr zusammen. Ja, wir reden aneinander vorbei. Ja, ja.
Nicht Wort und Wirklichkeit kommen nicht mehr zusammen.
Ja, 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 ja. Wie ist das Plural von Symbolon?
Symbola.
Symbola, ja, das ist richtig. Das habe ich einmal verwendet und das war habe ich erraten, dass es Symbola sein müsse.
Sehr gut. Mit der Wunschelrutensicherheit. Gab es neben Bonaiuti andere, die einen starken Eindruck hinterließen bei den Eranos-Tagungen?
Ja, es ist nun so, ich kann praktisch nicht Englisch oder sehr schlecht und ich gehe an die englischen Vorträge nicht, ich verstehe die zu wenig, versuche ich nachzulesen. Es gab Leute, die mich sehr beeindruckten. Der Iran-Spezialist Corbin, ein, ja, man kann vielleicht sagen, ein romantischer Mensch, aber ein großer Wissenschaftler. Romantisch ist falsch gesagt, ein poetischer Mensch. Ein poetischer Mensch, der selbst durch seinen Vortrag mitgerissen wurde in die Gefilde der Poesie, möchte ich sagen. Ein fast tauber Mensch, schwerhörig, schwer verständlich, aber man muss also sehr gut Französisch können. Wenn man fließend Französisch kann, ist da keine Schwierigkeit. Für den Nicht-Franzosen ist es schwierig. Und dann ein herrlicher Vortragender, ein glänzender, vielleicht auch blendender Vortragender ist der Durand. Ein sehr sympathischer Mann, der Furchtbares im Krieg erlebt hat. Ich glaube, er hat irgendwelche Nazi-Folterungen oder irgend so etwas durchgemacht. Darüber spricht er nicht. Aber er hat das also körperlich lädiert, was er also sehr gut überspielt. Ein glänzender Redner. Und wie tief verwurzelt dieses Können bei ihm ist, der hat, einer seiner Kollegen hat einen französischen Vortrag gehalten und für die Leute, die nicht gut Französisch können, hatte Durand, dessen Sprache ja nicht das Deutsche ist, in 10-12 Minuten auf Deutsch diesen Vortrag zusammengefasst aus dem Stegreif. Wunderbar, ich meine, das ist eine Leistung. Ja. Es ist so, wenn man das nüchtern sagen will, doch etwa 80% der Vortragenden sind weit überdurchschnittliche, zum Teil einige ganz geniale Burschen.
Was tat Durand beruflich für die deutschen Hörer?
Er ist Anthropologe.
Dann gab es bei den Eranos-Tagungen auch Besucher aus dem weiten Ausland, auch aus Japan, zum Beispiel Suzuki.
Suzuki? Da kann ich, für Suzuki kann ich nur auf dem Wege der Parabel sagen, was er mir für einen Eindruck gemacht hat. Der Suzuki sprach Englisch. Und ich ging in diesen Vortrag, ich weiß eigentlich nicht warum, weil ich wusste, dass ich nicht verstehen würde. Bewusst oder unbewusst ging ich vielleicht hin wegen seiner Sekretärin. Der hatte eine Sekretärin, eine Japanerin, ich darf das Wort wagen, ein göttliches Wesen. Die war von einer, sie war eine lebendige Porzellanschönheit, aber lebendig und nicht nur das, dieses Porzellan würde vielleicht ins Puppenhafte missverstanden werden können, sie war von einer durchgeistigten körperlichen Schönheit. Es war wirklich also mens suprema in corpore sano, also nicht nur mens sana, sondern mens suprema, das höchste an Geist in einem vollendeten Körper. Und diese Frau zu betrachten, das war also ein künstlerischer, ein musischer, ein ethischer, ein ästhetischer Genuss sondergleichen. Ich weiß nur, dass meine erste Frau, die an dem Vortrag mit war, sagte mir nach dem Vortrag, Du könntest doch gelegentlich nach vorne auf den Vortragenden schauen und nicht immer auf die Seite, auf die Sekretärin.
Dieses Erlebnis mit Suzuki war noch in den 30er Jahren.
Das kann ich mit, es ist sehr weit zurück.
Ich frage wegen Eileen und ob Sie damals noch mit ihr gemeinsam hier in Ascona waren.
Ich war mit meiner ersten Frau nie gemeinsam in Ascona, sondern als wir geschieden waren, wir sind da so friedlich auseinandergegangen, blieb sie, Moment, ich weiß nicht, ob sie in Zürich blieb, jedenfalls sie ging nach Comologno, in dieses Castello Comologno, das ich in den ersten Jahren meiner Anwaltstätigkeit gekauft hatte, à jour gebracht hatte, also modernisiert, Badezimmer und so weiter, und wo wir sehr viele Freunde empfingen, und dort hat sie dann auch gelebt. Es ist sonderbar, ich sehe es jetzt, dass ich einfach nicht mehr weiß, wo meine erste Frau oder wie meine erste Frau gelebt hat in den Jahren nach unserer Scheidung. Dabei habe ich mit ihr immer weiter Kontakt behalten. Ja. Ich kann das vielleicht erzählen, auf welche, das ist auch ein gewisses Bild des Zusammenlebens und des Auseinandergehens auf einigermaßen würdige Weise. Ich habe als Anwalt habe ich unendlich viele Scheidungen zu führen gehabt, habe es fertiggebracht, bis auf etwa höchstens ein halbes Dutzend, bis auf höchstens ein halbes Dutzend alle diese Scheidungen gütlich durchzuführen, ohne schmutzige Wäsche vor dem Gericht aufhängen zu müssen. Und ich habe erfahren, bei Scheidungen und bei Todesfällen, also bei Streitigkeiten über Testament oder bei Scheidungen, erfahren, dass den Menschen zustößt, dasjenige, was ich nennen möchte, ein Abaissement du niveau mental, ein Absinken des geistigen Niveaus. Also wie die Menschen zu Bestien werden, das können sie erfahren bei Scheidungen und bei Erbstreitigkeiten. Und ich hatte mir gesagt, also wenn du scheidest, wenn du mal scheidest, so darfst du nicht absinken, sondern du hast auf einem deiner selbst würdigen Niveau zu bleiben. Und das wurde mir nun nicht nur erleichtert, sondern zur Selbstverständlichkeit mit meiner Frau, die das Niveau auch hielt. Wir sind also durchaus gütlich auseinandergegangen. Und das mag also noch folgende Episode illustrieren. Der Gerichtspräsident vor dem die Scheidung stattfand, das war in Bern aus formellen Gründen, der war in diesem Riedel-Wahler-Prozess, diesem Rechtsirrtumsprozess, den ich ziemlich kurz vorher geführt hatte, Gerichtsschreiber gewesen und kannte mich. Und natürlich hatte er von mir noch die Erinnerung an den prominenten, sagen wir mal, Anwalt, vor dem er einen gewissen Respekt hatte. Und als wir nun als Parteien vor ihm waren, war er so ein bisschen in Verlegenheit. Und dann kam der Moment der sogenannten persönlichen Befragung. Und er sagte mir, Herr Rechtsanwalt, Sie wissen ja, dass ich nach Gesetz verpflichtet bin, einige Fragen an Sie zu stellen, die Sie wahrheitsgetreu zu beantworten haben. Und dann wurde er verlegen, wie er da diesen Anwalt da befragen soll. Und verfiel dann in einen jovialen Ton. Er kam von seinem Richterstuhl herunter und sagte auf Berndeutsch, so, Herr Fürsprech, wie ist es? Geht's nimmer? Händer Streit? Also, Herr Rechtsanwalt, wie ist es? Geht es nicht mehr? Habt ihr Streit? Worauf ich antwortete, nein, Herr Präsident, wir haben keinen Streit. Viel schlimmer. Nein, Herr Präsident, viel schlimmer, wir haben keinen Streit. Damit war die persönliche Befragung zu Ende. Und im Anschluss daran, es war gerade am Tag, wo bevor die Schuhrationierung ausgesprochen wurde, war im Krieg. Dann bin ich mit meiner Frau, meiner nunmehr geschiedenen Frau, in die Stadt gegangen und habe gesagt, komm, ich kaufe dir ein paar Schuhe, damit du allein laufen lernst. Es war also eine durchaus geläuterte Atmosphäre, was schwierig ist. Was schwierig ist, das habe ich auch gemerkt, dass man aufpassen muss, dass man nicht abrutscht. Ja.
Ja. Und Sie gingen dann nach auch dem Erlebnis dieses Justizirrtums der 30er Jahre von Zürich weg, von Ihrem Anwaltberuf weg?
Ja, das war kein Justizirrtum, das war, ja gut, meinetwegen, das war, kann ich schon auch so sagen, ja. Ja, ja. Also das ist im Zusammenhang mit, ich habe ja später ein Justizirrtum erfahren, aber sonst bin ich immer dafür, dass man sein Schicksal nicht den anderen in die Schuhe schiebt, sondern dass man es selbst verantwortet. Das habe ich mir selbst eingebrockt.
Ja. Ja, aber nach dieser ja. Verurteilung in Zürich
ja.
und nach ja. dem Verlust des Anwaltberufs
ja. bin ich also in Tessin und dachte, dass ich nun ein Eremit werde in Tessin und zog mich da zurück nach Porta über Brissago, wo ich mir da zwei Zimmerchen mietete. Darüber habe ich, glaube ich, schon...
Darüber haben wir etwas, aber jetzt müssten wir diesen Gang von dort oben nach hier unten. Den müssten wir mal...
Der Gang von da oben nach, also von Porto über Brissago nach Ascona, ergab sich so, dass immer mehr Freunde und Freundinnen mich da oben besuchten, bis ich schließlich beschloss, ihnen die Mühe zu ersparen und nach Ascona zog. Und habe dann in Ascona nach meinen ersten Antiquarerlebnissen, die ich Ihnen, glaube ich, schon geschildert habe, wollte es dann der sogenannte Zufall, dass ich in ziemlich kurzer Zeit ein großes Antiquitäten- und Antikengeschäft nun am Halse habe.
Wie kam es dazu? Mögen Sie ein wenig schildern?
Es kam unter anderem dazu, erstens bin ich nur durch einen Zufall auf dieses Haus gekommen, und das ist nicht so interessant. Und dann habe ich zufällig, bin ich betraut worden mit der Liquidation der Erbschaft, und jetzt entfallen mir die Namen, Pallenberg, wie hieß die Freundin von Pallenberg, berühmte Schauspielerin, berühmte, die musste liquidieren, die Erbschaft Pallenberg-Massari. Das war ein Fundus von Sachen, die habe ich dann übernommen, und zwar auf sonderbare Weise. Ich hatte gar kein Geld, ich hatte überhaupt kein Geld. Und da hat mich konsultiert irgendein Geschäftsmann, und ich habe ihm einen sehr schwierigen Brief aufgesetzt, und dieser Brief hatte vollen Erfolg. Also es ist ihm ein Prozess vermieden worden, er hat also mit einem Brief eine Sache erledigt. Und dann kam ich mit ihm ins Gespräch und sagte, ich hätte die Möglichkeit da, diese Erbschaft zu übernehmen, ich habe kein Geld. Er hat mir das einfach finanziert. Ich weiß nicht, ob 50 oder 100.000 Franken, damals war viel Geld. Kurz und gut, ich habe diese ganze Sache übernommen, und das war eigentlich der Ausgangspunkt meiner jetzigen Tätigkeit. Ja.
Und diese Tätigkeit war natürlich verbunden mit dem Haus, mit der Casa Serodine, und die wurde so zu einem Begegnungspunkt der Kriegs- und Nachkriegszeit.
Es ist so, die Casa Serodine habe ich ja erst etwa 20, 25 Jahre oder so etwas erst. Vorher hatte ich da irgendwo ein Lederli, also ein ganz kleines Lädchen, und dann habe ich dieses Haus mieten können, dass er so völlig verwahrlost, verlottert, in nicht benutzbarem Zustande war. Die Böden fielen ein, die Decken fielen. Ich habe das dann also allmählich in Ordnung gebracht. Und es wurde mir zum Kauf offeriert. Ich hätte es vielleicht das Geld noch irgendwie aufbringen können, das kostete nicht viel. Aber ich habe ich will nicht besitzen. Ich wollte mich nicht mit dem Haus belegen, ich zog es vor, Mieter zu sein und habe also empfohlen den Besitzern, sie sollen es doch dem Patriziat, das ist die Bürgergemeinde, die sich dafür interessierte, verkaufen und die hat es mir nun vermietet und ich bin nun Mieter in diesem Hause. Und das hat sich auch so, ich weiß eigentlich nicht wie, vielleicht ein bisschen eine gewisse Ähnlichkeit. Ich bin als Anwalt, ich weiß auch nicht wie, durch Zufall, wie eine Rakete hochgeschossen und dann bin ich hier als Antiquar hochgeschossen. Aber ich bin juristisch, weiß ich nicht viel, war doch ein ganz guter Anwalt und an Antiquitäten verstehe ich auch nicht viel und bin doch ein ganz guter Antiquar. Das spielt sich auf einer ganz anderen Ebene des Wissens ohne Wissen ab. Ich würde das so meinen. Und es ist so, dass die Leute, entweder haben sie eine furchtbare Angst vor mir, vor diesem niederträchtigen Gauner, oder aber sie haben ein unbegrenztes Vertrauen. Und die des unbegrenzten Vertrauens, die mehren sich immer. Und ich habe also, seitdem ich hier bin und da in diesem etwas verschlossenen oder eingeschlossenen Büro sitze, habe ich eine sehr große Anzahl von Menschen kennengelernt, die zufällig da hereinkommen. Heute sieht man das an mir nicht so sehr. Ich hatte, bevor ich an beiden Augen am grauen Star mit einem Lifting operiert wurde, weil mir die Lider so zu stark herunterfielen, sah ich immer aus, wie wenn ich schliefe, obwohl ich also doch ziemlich sah. Und dann, wenn dann Leute hereinkommen, dann entweder wachte ich auf, wenn sie mir sympathisch waren und redete mit ihnen und ich schlief weiter. Und so habe ich also wortlos eine Selektion treffen können und habe nun sehr viele Bekannte bekommen, Freunde, meistens sonderbarerweise Ärzte und einige Juristen und dann natürlich auch andere, aber meistens also vielleicht ganz große Sammler, die als Sammler ein geistiges Niveau haben, aber meistens Leute, die geistig interessant sind. Ich frage mich immer, wieso die an mir den Narren fressen, aber es scheint also irgendein Konnex zu sein. Vielleicht frisst sie das Primitive an mir oder das Direkte an mir, denn an Kenntnissen können die von mir nichts lernen.
Dennoch kamen Menschen, um auch zu fragen, ob dies eine oder andere Stück, das sie haben, wohl Wert hat.
Selber, ja.
Ja, darunter war doch zum Beispiel auch Erich Fromm.
Ja, der Erich Fromm kam, wissen Sie, das Leben besteht ja aus sogenannten Zufällen, die ja keine Zufälle sind. Es gibt keine Zufälle. Wurde es von seinem Hausmeister, der hat eine Wohnung in Locarno, der Erich Fromm zu mir geschickt, mit, sonderbarerweise mit einigen asiatischen Gegenständen, die ihm geschenkt worden waren. Und er wollte wissen, ob das echt ist und was das ungefähr wert ist wegen der Versicherung. Und nun wiederum wollte es der Zufall, der sogenannte Zufall, dass ich genau wusste, Bescheid wusste mit diesen Gegenständen. Ich konnte ihm also genau sagen, was es sei, welche Zeit und ihm auch den Wert für die Versicherung angeben. Das war dann in 3 Minuten erledigt. Ich habe das diktiert. Und dann kamen wir ein bisschen ins Gespräch. Da hat sich eine Freundschaft daraus entwickelt. Das ergibt sich so. Ja. Und wir sind da so. Er ist ja sehr krank jetzt. Wir sind also, wenn es ihm gut geht, kommen wir zusammen. Seine Frau ist ja ein prächtiges Original. Sie tut zwar meines Wissens nicht rauchen oder nicht Zigarren, aber ich sehe die Frau immer mit einer Zigarre. Das ist so die Frau, die Zigarren rauchen würde, wenn sie rauchen täte. Eine witzige, sehr, sehr prägnante und liebenswerte Person. Und das Schönste an Fromm ist dieses Verhältnis zwischen Fromm und seiner Frau. Das ist eine Gabe Gottes, diese zwei Leute zu sehen, wie sie miteinander umgehen. Nicht wahr? Das Wort Aggression im Zusammenhang mit Fromm zu verwenden, das ist ein Nonsens. Der Mann ist von einer solchen, von einer solchen Güte, ja nicht Gutmütigkeit, aber von einer solchen klaren Güte, die also sehr wohltuend wirkt, und dieses Zusammensein mit diesem Ehepaar, man hat wirklich das Gefühl, teilhaben zu dürfen an einer echten, schlackenreinen Gemeinschaft. Das ist eine sehr seltene Sache.
Ich wechsle.